In unserer heutigen Nachmittagslektion setzen wir das Thema Auserwählung fort mit etwas, was ich gestern Abend angekündigt hatte, und zwar einer Besonderheit, um derer Willen wir nochmal zurückgehen. Ich habe das nämlich bisher regelmäßig ausgelassen in den entsprechenden Schriftstellen, die uns dort begegnen. Und ich möchte die jetzt nochmal zusammengefasst nennen. Und zwar 1. Buch der König, Kapitel 11, Vers 36. Vielleicht, das lesen wir erst nachher in der Zusammenstellung. Bitte mal nur die entsprechenden Schriftstellen zu notieren, weil es in allen um einen dasselbe Sachverhalt geht. Also nochmal 1. König 11, Vers 36. Im selben Buch, Kapitel 14, Vers 21. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 21, Vers 7. Kapitel 23, Vers 27. Zweiten Buch der Chronik, Kapitel 6, Vers 5 und Vers 6. Im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 7, Vers 16. Sowie im Kapitel 12, Vers 13. Das sind zusammengefasst alle Stellen, an denen eine Besonderheit nebenbei bemerkt wird, nämlich dort geht es um einen Ort oder um ein Haus, das Gott erwählt hat, um seinen Namen dort niederzulegen. Was heißt das? Also wenn eine Sache so häufig vorkommt und immer mit demselben Inhalt, dann hat das eine besondere Wichtigkeit. Das sind üblicherweise solche Stellen, über die wir weglesen, weil wir nur den Zusammenhang beachten oder weil uns vielleicht der geschichtliche Hintergrund interessiert. Aber es lohnt sich, die Bibel mal an der Stelle zu durchforschen, welche Sachverhalte wie genannt werden oder in welchem Zusammenhang wir stehen. Hier geht es um Erwählung und es fällt auf, dass eine Vielzahl der Stellen, die von Erwählung reden, etwas beinhalten, was wir wo wir solchen Ausdruck finden, der uns eher ungeläufig ist, nämlich Erwählung, um den Namen Gottes, also ein Ort, das Gott einen Ort erwählt hat, um seinen Namen dort niederzulegen. Nochmal, was heißt das?
Seine Präsenz.
Warum ist Gott präsent und warum sagt er nicht, um dort zu wohnen? Und warum sagt er, dass er dort seinen Namen hinlegt?
Ja, weil der Name zu benutzen ist.
Ja. Es ist tatsächlich so, es hat was mit seiner Präsenz zu tun, aber nicht wie wir uns das häufig vorstellen, dass jemand persönlich anwesend sein muss, sondern dass in seinem Namen, also im Namen einer Person, gehandelt werden darf, dass seine Autorität dort ist. Das, so möchte ich das mal sagen. Es gibt ja bei uns im Verein ein Zauberwort, höre ich immer wieder, wenigstens bei den Mitarbeiterversammlungen. Das heißt, Frank hat gesagt. Man beruft sich auf den Vorsitzenden des Vereins und nimmt daraus eine Autorität, dass das, was gesagt ist und häufig genug hat derjenige das so nicht gesagt, aber es wird ihm in den Mund gelegt, da erwartet man eine besondere Autorität für das, was man also in dessen Namen weitergibt. Und das hat es tatsächlich. Es funktioniert. Man braucht nur zu sagen, Frank hat gesagt, und schon hat man normalerweise den entsprechenden Freiraum, den man sich damit davon verspricht. Und so ungefähr, und ich benutze mal dieses schwache Beispiel, um zu verdeutlichen, was der Name bedeutet. Wenn jemand seinen Namen für etwas gibt. Ich bin gestern angerufen worden von unserer Kontaktfrau bei einer kirchlichen Bank, um eines unserer nächsten Bauprojekte zu finanzieren. Und die Verhandlungen, die ziehen sich fast schon ein halbes Jahr hin. Das ist also sehr umfangreich, was wir alles da hinschicken mussten. Und dann hieß es ja, bei den Unterlagen fehlt das und das. Das ist mir völlig unbekannt. Ich sage, na, wenn Sie mir das so erzählen, dann werde ich das ja wahrscheinlich unterschrieben haben, dann muss ich Ihnen das mal so abnehmen. Ich habe heute erfahren, das stimmte nicht. Aber sie hat mir das genauso untergejubelt. Also wir hatten tatsächlich alles korrekt eingereicht, aber sie hat mir das so zurückgereicht, als ob etwas nicht vollständig gewesen sei und sie hat sich auf meine Unterschrift berufen. Heute konnte ich das nachprüfen, es war ganz ordnungsgemäß zugegangen. Ich war aber verunsichert. Ich habe gesagt, okay, wenn meine Unterschrift so darunter steht, dann muss ich das auf meine Kappe nehmen. Der Name steht für dieses Produkt. Wir sind in unserem Kulturkreis, ich denke, eher eingeschränkt nur über die Bedeutung des Namens aufgeklärt. Es gibt andere Regionen der Erde und andere Völker, die damit ungeheuer bedeutungsvoll umgehen. Es geht so weit, dass es Stämme gibt von Eingeborenen, die ihren richtigen Namen nicht nennen. Die haben alle einen Rufnamen. Ich weiß zum Beispiel von kolumbianischen Indio-Stämmen. Da heißt jeder eben, jeder hat einen Namen, mit dem er gerufen wird, aber der eigentliche Name ist geheim. Den kennt nur der Vater und ein Zeuge, der den Namen ihm verliehen hat. Und natürlich der Träger des Namens. Und der gibt diesen geheimen Namen an seinen Blutsbruder. Und gibt damit uneingeschränkte Macht über sich selbst. Und das kommt der Wirklichkeit, der Bedeutung des Namens näher als unsere zivilisierte Welt. Man fürchtet sich dort, seinen richtigen Namen zu benutzen, weil man damit rechnet, dass der andere damit Missbrauch betreiben könnte. Könnte den Verfluchung oder sowas. Also lebt man zeitlebens unter dem Tarnnamen. Und nur der vertrauteste Mensch erfährt den wirklichen Namen. Und ich finde das faszinierend, weil wir so eine ähnliche Denkweise zumindest in der Bibel haben. Dass der Name die Person regelrecht verkörpert. Und wie gesagt, in abgeschwächter Form ist das in unserer Kultur auch noch zu merken. Dass nämlich mit der Unterschrift ein Vertrag bindend wird. Ich merke das heute, wenn man viel im Internet unterwegs ist, da flattert einem hier und dort eine Rechnung entgegen und da hat man irgendwas angeklickt und schon soll man sich damit verpflichtet haben. Aber in Wirklichkeit verbindend ist erst die Unterschrift. Es muss dann nochmal bestätigt werden, es muss zurückgeschickt werden. Man muss das mit seinem eigenen Namen abzeichnen. Dann ist es endgültig unanfechtbar rechtsverbindlich. Gegen solches Geschäft kann man aber ganz schwer wieder raus. Oder da kann man ganz schwer angehen, da kann man ganz schwer wieder raus. Wenn ich meinen Namen unter eine Sache gesetzt habe, dann gilt sie. Nun also Gott sagt, dass er will oder dass er gar gesucht hat und dass er dann einen Ort bestimmt hat, an dem sein Name niedergelegt ist, dann zeugt es erstens von einer ungeheuren Güte. Gott hätte das nicht nötig. Er muss das nicht. Man könnte ihn trotzdem verehren. Die Griechen haben das nämlich vorgemacht. Es gibt in der Apostelgeschichte eine interessante Begegnung, wo beschrieben wird, dass Paulus unterwegs war auf einer seiner Missionsreisen und kam dabei nach Athen. Und nachdem er den ganzen Tag durch die Stadt umhergestreift war, geht er am Nachmittag und am Abend auf den Areopag, das ist so der öffentliche Redehügel, so etwa wie in London Hyde Park Corner, wo man immer Leute findet, immer ein Publikum und kann sich dann mit einer Ansprache an die wenden und wenn es interessant ist, kommt dann mehr dazu und wenn nicht, dann drehen sie sich um und gehen zum Nächsten, der etwas Besseres zu sagen hat. Und Paulus sagt dort, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Hinsicht den Göttern sehr ergeben seid, weil die ganze Stadt voller Götterbilder ist. Einen habe ich gefunden, den ihr verehrt, das ist der unbekannte Gott. Und man weiß das auch aus der Geschichte, dass die Griechen wirklich das so gemacht haben. Also es gab dort eine Regel, dass man möglichst alle Götter ehrt. Der Göttervater Zeus und die Pallas Athene und naja, diesen ganzen großen Götterhimmel. Man durfte es mit niemandem verscherzen. Und damit man keinen Fehler macht, hat man zur Sicherheit auch noch dem unbekannten Gott geopfert. Und Paulus nimmt das als Anlass und sagt, den verkündige ich euch. Den ihr nicht kennt, aber den ihr verehrt, den verkündige ich euch. Und dann redet er von Jesus, der von den Toten wieder auferstanden ist. Und daran scheidet sich das und die anderen einen spotten und sagen, naja, das ist ja tolle Geschichten, dass einer von den Toten wiederkommt. Und die anderen sagen, seid doch still, wir wollen davon mehr hören. Was dort deutlich wird, ist, dass man Gott, und zwar den wirklich lebendigen Gott, ehren kann, ohne ihn zu kennen. Und ich denke, dass jeder, der gläubig wird, an Jesus Christus gläubig wird, vorneweg schon eine Ahnung von diesem ihm noch unbekannten Gott hat. Und auch vorneweg schon, bevor er gläubig wird, ihn sucht. Einer, der nämlich Götzendienst dient, der sucht nicht den lebendigen Gott. Wer, sag ich mal, Buddha hat oder wer Odin verehrt, der will mit Jesus nichts zu tun haben. Wer aber Jesus findet, hat vorneweg schon den ihm unbekannten Gott Ehre gegeben. Nur, dass es für ihn nicht fassbar ist. Nur, dass es für ihn nicht zu einer Resonanz kommt. Und so ist die Sehnsucht nach Gott in das Herz eines jeden Menschen gelegt. Wir lesen das zum Beispiel in dem Buch des Predigers. Dort heißt es, dass Gott die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt hat. Im Sinne der Sehnsucht nach der Ewigkeit. Das ist, was man heute mit Transzendenz beschreibt. Jeder Mensch hat zu Zeiten seines Lebens, das kann durchaus verschüttet sein, wenn er alt, älter wird, aber in der Kindheit, in der Jugend hat er dieses Wissen oder Ahnen oder diese Sehnsucht nach dem, was übrig ist, nach den letzten Dingen, nach dem, was endgültig hält, nach dem Sinn des Lebens. Das äußert sich sehr unterschiedlich. Einige von uns, weiß ich, die haben als Jugendliche eine Ahnung von diesem Schöpfergott, von seiner gewaltigen Macht, zum Beispiel über den Blick in den Kosmos gekriegt. Hat mich in meiner Jugend extrem bewegt. Ganz besonders, als ich noch einen Traum hatte. Ich hatte in meiner Jugend einen echten transzendenten Traum. Ich habe mich in einer riesigen Ebene in einer Sommernacht erlebt, wie ich auf einem Hügel lag, um mich herum hohes Gras, was ich bewegte, und einen Blick in diese Weite des Universums tun. Total finster Nacht und Myriaden von Sternen. Und mit einem Mal begegnet mir eine Musik aus diesem Universum, die mein ganzes Sein auch fast erschüttert hat. Wenn man sagt sphärische Klänge, dann weiß ich, was das ist. Ich habe das also einmal richtig erlebt. Dass das Universum von Musik widerhallt. Von nicht so ein bisschen Gepieps, was man so vielleicht kennt, sondern dass die ganze Welt davon erfasst ist. Das hat mich erschüttert. Da wusste ich, dass es irgendetwas gibt, was weit über das hinaus ist, was ich denken kann oder was ich mir vorstellen könnte, was mir begegnet. Ich sage das mal so, Blick in die unsichtbare Welt. Begegnung mit der unerforschbaren Größe Gottes. Man kriegt das Universum nicht mit Musik erfüllt, weil für uns zumindest für unsere Ohren die Musik ja an den Tonträger gebunden ist und das sind Schallwellen. Und doch, die Bibel spricht davon, dass ein Tag dem anderen zuruft, die Werke und die Größe Gottes. Dass eine Nacht der anderen verkündigt und von einer Nacht bis zur anderen ist das Universum dazwischen. Ja, das sind kosmische Weiten. Tja, wie soll man die überbrücken? Heute weiß man, dass man kann Radioimpulse senden, man kann bestimmte Wellen, zwar nicht nur Lichtwellen, sondern eben zwar nicht Schall, aber kurzwelligere Strahlen in das Universum abgeben oder von dort empfangen. Aber man kann auf diese Weise nicht Kontakt zu dem lebendigen Gott aufnehmen. Aber er will mit uns Kontakt aufnehmen. Er will, dass sein Name auf der Erde einen Platz hat. Dass man ihn wirklich kennenlernen kann. Welcher Name ist das? Welchen Namen hat Gott? Gibt es ja ganz viele Streitigkeiten, oder? Die einen sagen, der heißt Jehova. Das ist der einzig richtige Name Gottes. Ja, selber nennt sich ähnlich wie das eben, was ich gesagt habe, Yahweh. Ich bin, der ich bin. Das ist hebräische, unerforschliche Wort der ewig Seiende. Man kriegt das nicht sinnvoll übersetzt. Gott ist der Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Mit diesem Namen konnte man noch nichts anfangen. Die Juden konnten so wenig damit anfangen, dass sie den Namen nicht mehr benutzt haben. Warum? Nee. Weil sie sich fürchteten, weil er nämlich in einem der Gebote gesagt hatte, dass sein Name nicht unnütz gebraucht werden darf. Und die Furcht bei den gottesfürchtigen Juden war so groß, dass man diesen Namen gar nicht mehr gesagt hat. Aus Angst, man könnte ihn einmal missbrauchen, hat man ihn umschrieben. Man hat Jahwe, Adonai. Er hat statt Jahwe Adonai gesagt, also statt ich bin, der ich bin, Herr gesagt. Adonai ist das altebräische Herr. Wir kennen das heute noch, wir kennen das als Gebetsformulierung, dass man sagt Herr und man meint Gott und nicht Jesus. Oder man redet vom Herrgott. Das geht auf diese jüdische Sitte zurück, den unbegreifbaren Gott irgendwo nahe zu sein. Und wie begegnet er uns heute? In dem Namen Jesus. Und das beinhaltet das Wort, nämlich die Bibel, und zwar als Fleisch gewordenes Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Lesen wir im Johannes Evangelium Kapitel 1. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die eines Eingeborenen vom Vater. Das ist ein Geheimnis, das bleibt doch ein Geheimnis. Und doch ist es ein süßes Geheimnis, ein erfahrbares, nicht ein mystisches oder mysterisches. Es ist ein Geheimnis, was Gott seinen Kindern offenbar macht. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. In Jesus ist Gott vollständig erkennbar. Und dieser Name, für den sucht Gott einen Platz. Und zwar schon in der alten Zeit, schon im Alten Testament. Und deswegen, wem das aufgefallen ist, alle diese Verse stehen im Zusammenhang oder tauchen auf im Zusammenhang mit David. Und ich habe gestern darauf hingewiesen, dass mit David in eine Zeitenwende für diese Welt gekommen ist, die nur noch einmal getoppt wurde, nämlich mit der Ankunft des Sohnes Davids, des Messias selber. Wir rechnen ja unsere Zeit mit dieser Wende ganz auch, wir zählen die auch von damals. Dass wir heute im Jahr 2010 leben, das ist so selbstverständlich, dass wir uns gar nicht mehr Rechenschaft geben, dass das das Jahr ist nach Christi Geburt. Wir rechnen, mal nebenbei gesagt, dürfte das falsch berechnet sein. Man sagt heute, wahrscheinlich ist die Geburt 4 bis 7 Jahre früher gewesen. Das heißt also, wir wären schon im Jahr 2014 bis 17 nach Christi Geburt. Aber so wie das zur Zeitenwende für die ganze Welt geworden ist, so war die Zeitenwende im Geistlichen mit David schon vorbereitet. Alles das, was wir gestern Nachmittag und Abend betrachtet haben, zeigt ja, welche radikale Veränderung in diesem einen Erwählten mit dem ganzen Volk Israel und von dort ausgehend auf die ganze Welt ausgegangen ist. Und das Besonderste ist, dass von diesem Moment an Gott davon redet, dass er einen Ort sucht, einen Ort erwählt hat, um genau zu sein, an dem sein Name niedergelegt ist, an dem man ihm begegnen kann. Das war in diesem noch vorbildlichen, in dieser vorbildlichen Weise noch nicht Jesus Christus leibhaftig, sondern die Bundeslade und dieser, oder der, die Bundeslade im Tempel, die ein Vorbild auf Jesus Christus ist. Dort ist der Name Jesus, dort ist der Name Gottes aber schon niedergelegt. Dort kann man ihn finden. Und da wird deutlich, dass das nicht im Ort ist, im geografischen Sinne, anders als zum Beispiel die Muslime, die alle einmal im Jahr nach Mekka pilgern müssen, ist der Ort, an dem Gott zu finden ist, weil er mit einer Person verknüpft ist, nicht räumlich zu verstehen. Es ist eben nicht Jerusalem, an dem man bis zum Ende der Zeit hinpilgern müsste. Und wenn, dann ist es ein geistliches Jerusalem. Also da ist diese Stadt Jerusalem ein Gegenbild für was Unerschaffenes oder für etwas, was nicht von dieser irdischen Schöpfung ist. Ist das verständlich soweit? Schwieriger als alles andere, oder? Ich finde es wichtig, weil da kommen wir zum Kern von dem, was Gott eigentlich will. Er möchte die Begegnung. Er möchte die Begegnung mit sich selber. Wenn man so will, schließt sich damit der Kreis. Auserwählt zu seiner Nähe. Und wenn er etwas oder jemanden auserwählt, um seinen Namen dorthin zu geben. Das hat eine Bedeutung bis auf die heutige Zeit. Denn getauft zu werden, heißt auf den Namen Jesus getauft zu werden. Bedeutet, sein Leben anzunehmen. Es ist ein tatsächlicher Wechsel der Identität, nicht nur der Herrschaft. Es wird ja oft gesagt, es ist ein Herrschaftswechsel. Es gibt so ein Bildchen dazu, dass man sagt, so ein Kreis, das ist das Ich, oder das ist das Leben, da drinnen ist das Ich, und da gibt es in der Mitte einen Thron. Normalerweise sitze ich da drauf, und dann gehört aber Gott da drauf, oder Jesus, und ich bin dann irgendwo daneben. Aber das bildet das nur unvollständig ab. Es geht nicht darum, dass ich weiterhin bleibe und Gott kriegt irgendeinen anderen Platz in meinem Leben, sondern ich tausche die Identität. Nicht mehr lebe ich, sagt Paulus im Römerbrief, sondern Christus lebt in mir. Erst das ist wirkliches Christsein. Es geht nicht darum, dass wir unser Leben verbessern, dass wir meinetwegen ein moralischeres oder eben christlicheres Leben führen, sondern dass wir das Leben Christi führen, dass er in uns lebt. Und wir nicht mehr. Das ist radikal anders. Das ist keine moralische Verbesserung, obwohl es mit einer solchen einhergeht. Das ist keine Erneuerung von Überzeugungen, obwohl Überzeugungen erneuert werden, sondern das ist ein Wechsel der Identität. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, an meiner Stelle. Und deswegen hat das Alte auch keinen Anspruch mehr zu stellen. Unsere eigene Identität oder unser eigener Wille, unsere eigenen Pläne, unsere eigene Lebensführung werden außer Kraft gesetzt und stattdessen die Pläne Gottes gesetzt. Das bedeutet Christsein. Das ist weitaus radikaler, als das die meisten sich zugestehen oder als das, worauf sie sich einlassen wollten. Aber erst das ist wert, Christ genannt zu werden. Denn das heißt es nämlich, ich werde nicht mehr Frank, Marianne, Heidi oder sonst wie genannt, sondern Christ. Also ich nehme die Identität Christi an. Und das ist das, was Gott will. Er möchte, dass sein Name auf der Erde wohnt. Und dazu sucht er Menschen, in denen er Wohnung nehmen kann. Wie geschieht das? Natürlich, durch seinen Geist. Indem mein Geist erneuert wird durch seinen Geist. Und das meine ich mit Identität. Ich fange wirklich an, in meinem Innersten anders zu denken, andere Entscheidungen zu treffen, andere Wertigkeiten zu haben, andere Prioritätenliste, die nicht mehr ich stelle, sondern die Gott stellt. Das wirkt er selber und deswegen gebührt ihm auch das Lob dafür und der Dank und die Anerkennung. Und auf dieser Basis hört das gegenseitige Beneiden und Streiten auf, weil man eins geworden ist in dieser einen und anderen Identität, nämlich in der Gottes. Denn Gott streitet nicht gegen sich selber, sodass man weiterhin sich bekämpfen müsste oder gegeneinander aufsteht oder sich Schlachten des Ungehorsams oder der Rechthaberei liefert. An solchen einfachen Dingen kann man erkennen, ob jemand durch den Geist Gottes geleitet wird. Das ist eine große Herausforderung, eine große Veränderung. Da bleibt nichts mehr übrig, um uns selber zu messen mit anderen und zu belegen, dass wir besser sind oder vielleicht auch, dass wir schlechter sind. Das gibt es ja nicht immer nur in Beneiden nach oben hin, sondern auch im Beneiden nach unten. Es gibt Leute, die können sich gar nicht schlecht genug machen. Alles das hört auf, wenn ich diese Identität in Jesus Christus angenommen habe und lerne darin zu laufen. In einem dieser Verse, und zwar im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 7, Vers 16, das ist in der Antwort Gottes an Salomo, als er ihm nachts erscheint, redet Gott davon, dass er ein Haus erwählt und geheiligt hat, damit sein Name dort auf ewig sei. Und wir begegnen an dieser Stelle das erste Mal einer Dimension, die gilt für die gesamte Erwählung Gottes, die wird aber hier das erste Mal so deutlich genannt, dass nämlich Erwählung Gottes grundsätzlich einen Charakter hat, die nicht dem Verfall oder dem Verbrauch anheimgestellt ist. Wir sind ja gewohnt und durch Erfahrung zutiefst überzeugt, dass auf der Erde nichts ewig ist. Wenn man sich so freut über die schönen neuen Straßen, dann ist spätestens nach diesem harten Winter die Freude an ganz vielen Stellen weg. Wirklich, ich habe mich immer erfreut an diesen erneuerten Straßen, weil das, was wir hier im Osten der DDR hatten, echt das Letzte war. Das war ein räudiges Gepucke. Man konnte keinen Kilometer fahren, ohne durch den Trabant geschleudert zu werden. Und als danach endlich diese schönen Straßen gebaut wurden und jetzt ja 20 Jahre lang wir immer wieder erleben, dass Straßen neu gebaut werden, dann habe ich oft gedacht, die halten wenigstens. Früher waren immer diese Flickkolonnen unterwegs, das ganze Jahr über, nur um an einer Stelle Löcher zuzumachen, damit an der anderen gleich wieder neue entstehen, weil nichts glatt war. Man hat einen Berg gemacht, dort wo vorher ein Loch war. Also war das Loch daneben. Hat das Wasser dort gestanden und war die Straße gleich danach dort kaputt. Jetzt merken wir, es ist nichts ewig. Ach, von ewig ja gar nicht zu reden. Es hat ja noch nicht mal 20 Jahre gehalten. Viele Straßen wurden gleich ein zweites Mal gemacht und kaum waren sie asphaltiert, haben sie wieder aufgeschnitten und hat noch die vergessenen Rohrleitungen hinterher geschoben. Und als sie dann zu waren, hat man noch sich erinnert, dass auch noch das Telefon noch reingelegt werden musste. Und als man das dritte Mal wieder zugemacht hatte, dann fehlte noch was Neues. Die Gasleitung. Und so ist nichts ewig. Und wir gewöhnen uns dran, sagen, naja, ist nun mal so. Hat man viel Geld ausgegeben, neues Haus gekauft oder ein Auto. Und da muss man noch mehr Geld aufwenden, um es ein bisschen zu erhalten. Aber mit Gottes Dingen ist es anders. Er will Sachen auf ewig machen. Als Kind, das fällt mir immer wieder auf, als Kind hat man noch eine ähnliche ein ähnliches Bestreben. Man möchte, dass das, was man schafft, immer hält. Das kann irgendein kleines Spielzeug sein, ein Wasserrad, was man an ein kleines plätscherndes Bächlein hinstellt, oder eine Puppensache, die man arrangiert. Das soll immer so bleiben. Und es dauert gar nicht lange, da gewöhnt man sich dran, dass alles verfällt. Was man ganz schön gemacht hat, wenn man kleine Geschwister hat, die kriegen das mit ein paar Rucken und Tritten wieder kurz und klein geschlagen. Da gibt es großes Leid und große Traurigkeit. Und wirklich, mit Recht, wir lachen so ein bisschen drüber. Aber da ist nämlich die Ewigkeit in das Herz des Menschen gegeben. Und man kann das bei Kindern sehen. Diese Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Beständigkeit, das ist von Gott. Und es ist nicht gut, wenn wir uns daran gewöhnen, dass alles sowieso kaputt geht und dass es sich deswegen gar nicht lohnt, irgendwas zu machen. Denn Gott hat uns ja von seiner Schöpferkraft gegeben. Wir dürfen kreativ, schöpferisch tätig sein. Und Gott will, dass diese Dinge ewig sind. Deswegen bedeutet auch, ihm zu dienen, dass wir teilhaftig sind an ewigen Werken. Und wenn es heißt, dass Gott Dinge vorbereitet hat, in die wir hineintreten, dass wir sie tun, dann meint es, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kriegt unser Leben wieder diese Qualität der Ewigkeit. Dass das, was wir tun, nicht wieder zerstört wird. Das ist, was Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist, was er sagt, wer einen meiner Geringsten mit einem Becher kalten Wassers trinkt in meinem Namen, wird seinen Lohn nicht verlieren. Das heißt, Gott gibt uns die Möglichkeit, in Jesus Christus Werke zu tun, die einen ewigen Wert behalten. Und es fasziniert mich, dass das eben nicht nur irgendwelche geistlich hochstehenden Dinge sind, dass man sagt, na gut, man errettet eine Seele vom Tod, indem man sie zu Jesus Christus führt. Oder, naja, bestenfalls noch, man errettet jemanden vom Ertrinken, das hat dann bei Gott einen Wert. Oder man errettet jemanden, der umgebracht werden sollte unter Gefahr seines eigenen Lebens, das hält Gott fest. Da müssten wir oft sehr lange warten, bis wir endlich mal so ein großes Werk tun könnten. Da müssten wir wahrscheinlich viel unterwegs sein mit den Autos und aufpassen, schnell den nächsten Unfall abzupassen und schnell dahin stürzen und erste Hilfe leisten. Vielleicht haben wir dann mein Leben gerettet oder wir müssten alle schnell nach Haiti fliegen, um dort ein paar Leute zu retten. Wenn das nur solche großen Dinge wären, die diesen Ewigkeitswert hätten. Aber was zählt Jesus auf? Gerade diese kleinen Dinge. Jemand, ich sag's mal so, das Leben zu erleichtern, hat diesen Ewigkeitswert. Sich zu bücken. Warum?
Ja.
Warum? Das ist eine gute Frage. Ich komme gleich nochmal dazu. Weil Gott es so will. Die Antwort, weil Gott das so will. Weil Gott nicht will, dass das Leben der Nichtigkeit unterworfen ist. Weil nur das Getrenntsein von Gott diese Zerstörung des Lebens beinhaltet. Weil alle Gegenwart Gottes oder weil Gott ewig ist, alles in seiner Gegenwart eben auch diesen ewigen Bezug hat. Oder ich könnte auch sagen, weil das normal ist. Und weil wir uns an die Unnormalität gewöhnt haben, nur weil sie uns so beständig umgibt, dass alles umsonst ist. Und das ist ja eine furchtbare Sache. Ich merke, wie sehr einen das nervt, wenn man zum 100. Mal dieselben Arbeiten macht. Man denkt, es sind dieselben. Ja, man wischt eben zum Beispiel das Bad und hat das schon ein paar tausend Mal gemacht, wenn man älter geworden ist. Warum macht man das eigentlich? Sagt dann fast jeder. Das es sowieso wieder dreckig, oder? Und es gibt viele Leute, die dann aufgeben und sagen, lass doch. Ob ich das nur wische oder nicht, sieht ja morgen wieder genauso aus. Wenn es ganz schlimm ist, kann ich das Klobecken auswechseln. Ja, dann lachen wir wieder drüber und sagen, so weit darf man es nicht kommen lassen. Aber natürlich wäre das schön, wenn man das einmal macht, oder? Man braucht nur jede Sache einmal zu machen, dann wäre sie perfekt. Das, glaube ich, ist nicht gemeint mit schöpferisch. Dazu ist zum Beispiel Saat und Ernte gegeben. Es gehört zum zyklischen Verlauf des Lebens, dass man bestimmte Dinge immer wieder macht. Ganz normal, ganz natürlich, das gehört auch dazu. Aber dass anderes seinen ewigen Wert behält.
Also diese großen Dinge, die jemand ins Leben rufen und so, das ist doch eigentlich immer Gott, der das macht und benutzt bei der Notation. Deswegen können wir eigentlich nicht in Lohn bekommen, weil er es ja eigentlich tut. Und die kleinen Dinge, die jemand ins Leben erleichtern, naja, das, da kriegen wir die Lohn, weil wir das seine Gebote beachten.
Nee, ich widerspreche an der Stelle, dass das Ego tut, dass die großen Dinge. Nein, das tun Menschen oder sie tun es auch nicht. Und das ist das Schreckliche. Für uns hier in dieser Gemeinschaft ist es wohl selbstverständlich, dass man das andere Leben rettet. Aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wie oft kann ich das ja nur unter Einsatz meines eigenen Lebens? Ich muss mir doch heute ernsthaft schon überlegen, fasse ich jemanden Verletztes an? Und vor allem mache ich das schnell oder suche ich erstmal, wo ich mein Verbandskästchen habe und kram dann unbedingt die Gummihandschuhe raus, denn er könnte ja HIV-infiziert sein. Und meine ganze Liebe, dem Menschen zu helfen, bringt mich selber unnötig in Gefahr. Und ich bin jemand, der nur sehr viel unterwegs gewesen ist und der vergleichsweise häufig Ersthelfer war. Ich habe also mehrere Dutzend sehr schwere Unfälle erlebt und war dann beteiligt an der Erstversorgung. Und es hat mich immer wieder erstaunt, wie extrem wenige Menschen bereit sind zu helfen. Da liegt jemand und schreit, oder da liegt jemand anders, der schreit schon nicht mehr. Und ach Gott, ist das schrecklich. Ich kann kein Blut sehen. Was soll man denn da noch machen? Es gibt haufenweise die Gaffen, aber mit einem großen Sicherheitsabstand. Das ist erschreckend. Wir denken, das ist selbstverständlich, dass man versucht, jemanden zu retten. Das ist nicht selbstverständlich. Und für denjenigen macht es einen ganz großen Unterschied, ob ihm einer hilft, ob er nur Blut sehen kann oder nicht. Wenn einer ihm nicht hilft, ob er Blut sehen kann oder nicht, dann ist er unter Umständen hinüber. Ich weiß noch, wie ich mal mit einem einzigen zusammen, aber 50 Leute standen drumherum, um einen schrecklichen Unfall auf der Autobahn, wie wir 20 Minuten lang verzweifelt versucht haben, die Tür aufzubrechen, weil vorne der Motor schon angefangen hat zu brennen. Da kommt noch nicht mal einer, der dann einen Feuerlöscher holt oder der irgendwie versucht, an einer anderen Stelle daraus. Und wir zwei jungen Männer haben dort rumgewrankt, bis wir endlich das Auto auseinandergebrochen hatten und dann den Mann rausziehen konnten. Ah, und 50 Gaffen, alle Autos stehen auf beiden Seiten und keiner kommt mit. Seit der Zeit weiß ich, dass es nicht so viele selbstverständlich große Dinge tut. Und ich sage es andersrum. Wisst ihr, wie ich lerne, Blut zu sehen? Nicht, wenn einer Blut überströmt, in seinen letzten Zügen liegt. Das ist natürlich wirklich leicht eine Überforderung. Sondern wenn ich meinem Mitschüler oder meinem Bruder oder meiner Schwester ein Pflaster hole und erstmal das kleine bisschen Blut verbinde, da werde ich merken, das kann ich gerade noch sehen. Und wenn ich das oft genug gemacht habe, dann ist es auch ein bisschen mehr Blut, was mich nicht wirklich stört. Versteht ihr? Es sind immer die kleinen Dinge, die uns helfen, in das Größere hineinzutreten. Und es gibt eine ganz fatale Haltung, dass man sagt, naja, das ist doch noch nichts. Ich warte mal, bis da wirklich was Wichtiges kommt. dann bin ich entweder nicht vorbereitet oder nicht in der Lage. Ich muss diese kleinen Dinge, die heute vor mir sind, ernst nehmen. Dann werde ich geschickt für die Größeren. Nochmal zu dieser Frage, warum ist das so? Warum macht oder will Gott Dinge ewig haben? Weil er liebt. Es ist satanisches Programm, Leben zu verkürzen, Dinge zu zerstören, Qualität zu rauben. Es ist göttliches Programm, Leben zu erhalten, Qualität zu verbessern, Dinge zu erleichtern. Wir können das ablesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, wo Jesus von der Tür redet, durch die die Schafe eingehen, und von dem guten Hirten und von dem Mietling, der kommt, zu rauben, zu würgen und umzubringen. Was ja als Synonym für satanisches Handeln genommen wird. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir nicht ganz so viel in den Herren. Es sind erst 40 Minuten vergangen. Und dann wird immer wieder so viel Unruhe gemacht. Zum Schluss. Der Name Gottes, den er auf der Erde wohnen lassen will, von dem ist zum Beispiel in der Apostelgeschichte die Rede ganz viel. Am Anfang der Apostelgeschichte in dieser gerade frisch lebendig gewordenen Gemeinde. Da heißt es, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Es ist auch kein anderer Name gegeben als der Name Jesus, um darin gerettet zu werden. Der Name Jesu ist zur Rettung. Wenn man so will, ist das der große Anker, der Rettungsring, der über die Welt geworfen wird. Und jeder, der möchte, kann sich dort festhalten. Das heißt nämlich, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Oder etwas mehr präzisiert, wer Jesus Christus als seinen Herrn bekennt, und das ist seinen Namen als Herrn, Herrschaft über sein eigenes Leben zu bekennen und mit dem Herzen zu glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferstanden hat, also dass es ein wirklich lebendiger Gott ist, der wird gerettet werden. Darauf lässt sich das ganze Evangelium komprimieren. Das ist eigentlich auch alles, was wir anderen Menschen sagen müssen. Wir müssen nicht riesen Bibelkenntnis haben, wir müssen nicht, wer weiß, welche Psalmen oder katechetischen Spezialfragen auswendig wissen und das den Leuten um die Ohren packen, sondern ihnen Jesus Christus als Retter bezeugen, als Herrn und Retter, der von Gott gegeben ist. Wenn jemand eine Not hat, wer keine Not hat, dem muss man es auch nicht hinterher schmeißen. Es heißt ja, dass er für die Kranken gekommen ist, nicht für die Gesunden und für die Armen und für die Schwachen. Und wer zufrieden mit dem Leben lebt, nur den wirst du eh nicht zu Gott hin bewegt kriegen. Außer die Gott fürchten. Es gibt Leute, die sind zufrieden, aber die sind gottesfürchtig. Wenn man an den Hauptmann Cornelius denkt, der hat ein gottesfürchtiges Leben geführt. Der hat gerecht gehandelt, der hat den Armen Almosen gegeben, der hat gebetet, der hat gefastet, der hat ein gottesfürchtiges Leben geführt, ohne Gott wirklich persönlich zu kennen. Und dem offenbart sich Gott selbst und sagt, sende nach Joppe, dort ist einer auf dem Dach bei Simon dem Gerber, der wird dir den Weg des Heils verkündigen. Und das ist dann, das geschieht so. Der kriegt einen Bonus. Aber dort fällt das Evangelium auch auf vorbereitete Herzen. Sowas trifft man ja auch. Man trifft auf Menschen, die sind von Gott so vorbereitet, Da weiß man, dass in ihnen die Furcht Gottes schon gewohnt hat. Allen anderen bezeugen wir Jesus Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und wer das glaubt, der macht den Schritt vom Tod zum Leben. Und kriegt Anteil an dieser ewigen Qualität. Das wird vor allem ein qualitativer Unterschied, nicht zuerst ein quantitativer Unterschied. Ewiges Leben ist nicht die Verlängerung unseres Lebens ins Unendliche, sondern der Übertritt in eine andere Dimension, dass nämlich unser jetziges Leben schon eine Qualität hat, die nicht mehr zerstörbar ist. Und das merkt man auch. Man merkt das, was für eine Lasten von einem abfallen. Man merkt das, dass man Dinge, die man vorher nie in den Griff gekriegt hat, mit einem Mal in Gottes Kraft tun kann. Man merkt das, dass man mit Freuden seinen Willen tut, statt wie vorher nur unter Anstrengung oder mit Abneigung. Daran kann man merken, dass man vom Tod ins Leben hinübergetreten ist. Das ist eine Verwandlung unseres Herzens. Und wenn es wiederum zum Schluss heißt, dass der Name Jesus auf Menschen gelegt wird, dann bedeutet das, dass die seine Herrschaft und seine Gegenwart auf der Erde auch verkörpern. Man kann Jesus begegnen in der Gemeinschaft der Gläubigen. Wir lesen das sowohl in der Bibel, zum Beispiel 1. Korinther 14, wo es heißt, wenn nun ein Ungläubiger kommt und erlebt in der Gemeinde prophetisches Reden, wird er vor allem überführt und preist Gott im Namen Jesu. Es gibt sowas, dass Menschen in die Gemeinschaft von Gläubigen kommen und sofort eine Gottesbegegnung haben. Ich habe Menschen erlebt, die kamen mit einem Suchtproblem oder mit einer seelischen Not oder mit einer Schuld, die sie auf sich geladen hatten, in die Gemeinschaft von Gläubigen, und es wurde das Wort Gottes verkündigt, und sie hatten eine Gottesbegegnung. Ich erinnere mich an einen Mann aus Garz, hier aus der Nähe, der auf einer Besinnungswoche war, und ich kannte ihn, also er hatte sich vorgenommen, er lässt sich auf nichts ein, und er hat mit Seelsorge und sowas, ist gar nichts für ihn. Und wir waren unterwegs, gemeinsam auf dem Spaziergang, und er kommt im Innersten erschüttert und hat unterwegs eine Gottesbegegnung. Ein total verwandelter Mann, der innerlich seine ganze Ablehnung war, alles zusammengebrochen. Mitten überm Laufen ist Gott ihm begegnet und er hat versucht, das mir irgendwie zu beschreiben. Ich habe das auch nicht nachvollziehen können, weil das war persönlich, ist Gott ihm begegnet, in der Mitte der Gemeinde. Und das war noch nicht mal bei einer Gebetsversammlung oder bei einer Predigt, sondern wir waren miteinander unterwegs. Und dort redet Gott hinein. Und er war ein verwandelter Mensch. Nie wieder konnte er reden, Gott gibt es nicht. Das war so immer so sein Sprechen. Ja, das war vorbei. Er hatte die Begegnung mit dem Lebendigen. In der Gemeinde offenbart sich Jesus Christus. Manchmal auch eine geheimnisvolle Weise. So war das bei Saulus. Er ist unterwegs, er war noch nicht mal in der Gemeinde, aber als er Tarsus naht, der Stadt, wohin er unterwegs war, um die Gemeinde zu zerstören, als er praktisch in deren Einflussbereich kommt, da wo das Gebiet ist, was sie mit ihren Gebeten und mit ihren Tränen und mit ihrem Lobpreis für Gott abgesteckt hat, da begegnet ihm Jesus Christus. Der musste noch nicht in den Gottesdienst kommen. Er kam nur in diese Region, wo der Name Gottes in ein paar einfachen Gläubigen wohnte. Und schon ist Jesus da und begegnet ihm vom Himmel herab und wirft ihm vom Pferd und krempelt sein Leben um. Er trifft auf den Namen Gottes. Ihr Lieben, so sollten wir in dieser Welt gekannt und gelesen sein. dass wenn wir unterwegs sind oder wenn wir uns versammelt haben, dass die Kraft Gottes so da ist, dass Menschen verwandelt werden. Ich rechne damit und ich erlebe das seit Jahrzehnten, dass das auch so geschieht. Aber das ist normal, das ist nicht eine Ausnahme. Das sollte überall so sein. Wir sollten in der klaren Erwartung dieser Realität miteinander unterwegs sein. Wir sollten deswegen Gott preisen, weil und das seine Gegenwart unter unserem Leben ist. Und er hat vielfältige Weisen, sich zu zeigen. Das muss man nicht von einem versuchen auf den nächsten zu übertragen. Das kann man in der gesamten Schrift und auch in der gesamten Kirchengeschichte ablesen, dass das von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit unterschiedliche Kraftwirkungen sind. Der eine wird gesund, in dem, das andere Leben kommt nur Erkenntnis, der dritte hat eine Idee, wie er selber dienen kann, und so geht es weiter. Gott bezeugt sich auf ganz unterschiedliche Weise. Das darf man auch sich nicht immer so vorstellen, dass wir nur dabei Empfangende sind, sondern auch selber Ausgesandte, dass Gott uns beauftragt in mitten der Gemeinde. So wie er mit einem Mal in der Zeit der Apostel sagt, so sondert mir nun aus für den Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Paulus und Silas. Gott sagt das mitten in die Gemeinschaft hinaus. Hinein. Also sondert mir zwei aus, hier aus dieser Gruppe, für einen besonderen Dienst. Gott redet innerhalb des Volkes Gottes. Das heißt, dass sein Name hier wohnt. Gott will das. Das hat mal jemand gesagt. Gottes ganzes Ziel ist ausgerichtet auf Verkörperung. Und da ist was dran. Also, dass das Realität wird. Es geht nicht um große Geistesblasen. Es geht nicht um Worthülsen. Es geht darum, dass Gott erfahrbar wird innerhalb dieser Welt. Dazu beruft er. Dazu erwählt er. Dazu legt er seinen Namen auf Menschen. Das ist eine eigenartige Erfahrung, wenn man betet und merkt mit einem Mal, wie Kraft von einem ausgeht und sieht, wie der andere unter der Kraft Gottes ist und ihn hinterher verwandelt erlebt. Ich habe das oftmals erlebt, für Menschen gebetet, mit einem Mal bricht in ihnen was auf. Da weint jemand was los, was in ihn festgefügt war. Den anderen schüttelt es und der kann danach mit einem Mal loslassen von einer Gebundenheit an irgendein Suchtmittel. Den Nächsten wirkt es oder schreit und es fahren böse Geister aus und er ist danach heil und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott handelt. Nichts kann man übertragen oder sagen, das muss so sein. Oder Gott gibt ein Wort der Erkenntnis. Wie oft ist mir das geschehen, dass Leute zu mir kamen und sagen, weißt du noch, als du mir damals das und das gesagt hast? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es fast nie. Fast nie. Vielleicht in einmal von 10, dass ich mir erinnere. Oft sind es Dinge in einem großen Zusammenhang. Ich habe mich auf das eine konzentriert und Gott hat durch einen Nebensatz eigentlich sein Werk getan. Ich rechne auch jetzt damit, dass nicht das, was mir selbst so wichtig wird an dem Thema, für jeden anderen das wichtig ist. Sondern dass das ein oder andere für jemanden besonders eine Bedeutung hat. So wird Gott innerhalb seines Volkes durch den Namen Jesus, der heißt Gott rettet, nicht Gott verdammt, nicht Gott straft, nicht Gott nimmt dich Maß, sondern Gott will dich verbessern. Gott will es dir leichter machen. Gott will, dass dein Leben gelingt. Und mit uns fängt es an und von uns soll es weitergehen zum Nächsten und zum Nächsten. Ich habe diese Tage wirklich eine große Freude gehabt. Eben habe ich mich ja noch mit Bruder aus Neubrandenburg kurz getroffen. Er hat mir Christoph gebracht. Oder hierher vermittelt. Dann hat es nicht lange gedauert. Dann hat er Andreas hierher gezogen. Gestern hat er erzählt, ja, kann sein, dass ich nächsten Tag meine Mutter anruft. Da ist noch ein Verwandter, der hat ein Problem aus Hamburg. Vielleicht kommt er als nächstes. Und so, auf einen wird der Name Jesu gelegt und dort geht die Rettung weiter und weiter und weiter. Das ist normales Christenleben. Auch so einfach. Nicht solche gewaltigen Dinge, nicht große Kongresse, nicht irgendwas organisieren, nicht wer weiß welche schwierigen Ausbildungen, sondern das Leben Gottes zu leben, so wie es uns vor die Füße kommt. Das wollen wir mal mit Mut tun. Amen.